Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage von der Ortsgruppe München bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir sind heute Christian Wiedmann von unserer OG.
Hi.
Moin, moin. Und Bernhard Weizhofer von der SFSE in München hier.
Hallo.
Genau, hi ihr beiden. Außerdem werden wir von Julian unterstützt. Vielen Dank dafür an der Studiotechnik. Starten wir mal. Genau, also für die Leute, wir machen jetzt seit ungefähr letztem August hier regelmäßige Sendung bei Radio Lora. Für die, die es jetzt zum ersten Mal hören oder Digital Courage noch nicht so kennen, erzähle ich mal eben ganz kurz, was wir so machen. Im Prinzip sind wir ein Verein, den gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren, also hat sich 1987 gegründet, damals noch unter einem anderen Namen, aber wir bleiben mal bei Digital Courage. Und Einsatzziel ist im Prinzip Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Zeit im digitalen Zeitalter. Eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Also es geht quasi darum, mit den Herausforderungen der Digitalisierung, die uns ja hier tagtäglich begehen, kreativ und konstruktiv vor allen Dingen umzugehen. Genau, ich lasse es mal bei dieser recht kurzen Einführung. Wenn Sie da weitere Informationen möchten, gibt es auf der Webseite https://digitalcourage.de weitere Informationen. Da kann man sich auch in den Newsletter eintragen, bekommt dann halt Informationen, was aktuell Digital Courage an Kampagnen macht, welche Themen irgendwie momentan auf der Agenda stehen, wo auch die Regionalgruppen sich treffen, wie hier in München zum Beispiel. Genau, und wenn Ihnen das sehr gut gefällt, dann gibt es auch da die Chance, mit einer Fördermitgliedschaft quasi dauerhaft dafür beizutragen, dass Digital Courage diese Arbeit auch machen kann. Also es ist so, dass man halt dann mit einem monatlichen Beitrag einfach regelmäßig dafür sorgt, dass die Leute im Büro dort bezahlt werden, dass halt Kampagnen mit entsprechender Durchschlagskraft auch geführt werden können. Genau, wenn Sie jetzt nachher sagen, okay, ich wohne in München und eigentlich ist es ja auch ganz schön, immer Leute in München zu treffen, die irgendwie aktiv sind, dann gibt es die Möglichkeit jetzt seit einiger Zeit, uns bei einem offenen Stammtisch zu treffen. Und wir machen das in ungeraden Monaten am zweiten Montag um 19 Uhr im Stragula. Das heißt ganz konkret, das nächste Mal am 13. Mai. Genau, also wenn Sie da Lust haben, uns zu treffen, gibt es da die Chance. Okay, und wir sind ja heute nicht nur mit der Digital Courage hier, sondern auch mit der FSFE, mit Bernhard. Und vielleicht magst du kurz erzählen, was ihr da so treibt oder was da die Idee ist.
Sehr gerne, vielen Dank. Ich bin Bernhard, ich bin Lokalgruppenkoordinator für die FSFE in München, für die Lokalgruppe dort. Und das Ziel der FSFE in einem Satz ist es, Menschen die Kontrolle über ihre Technik, über ihre Computer wiederzugeben. Und das leiten wir ein bisschen daraus ab, dass wir uns sehr für freie Software einsetzen. Da ist so ein bisschen die Grundidee, um eine freie Gesellschaft zu haben. Sollten die Menschen die Möglichkeit haben, die Software, die ihre Leben mehr und mehr beeinflussen, auch verstehen zu können und auch verändern zu können. Es gibt in München eine Lokalgruppe. Wir treffen uns einmal im Monat auch im Rahmen des Open Source Treffens. Man würde die Lokalgruppe finden unter FSFE-MUC, FSFE-MUC. fsfmünchen.de und das Open Source Treffen unter opensourcetreffen.de.
Alles klar. Wann trefft ihr euch das nächste Mal? Hast du da einen Termin parat? Oder?
Immer am vierten Freitag im Monat.
Okay, das heißt, im März, der ist schon durch. April wäre jetzt das nächste. Also genau. 26. April vermutlich.
Genau.
Genau. Okay, ja, sehr schön. Programmierst du selber?
Ja. Ich bin Programmierer bei der Staatsbibliothek München. Und ich programmiere hobbymäßig auch. Ich bin einer von den Menschen, denen es Spaß macht.
Ah, sehr gut. Gibt es ein Projekt, das man von dir kennt?
Nein.
Nein. Ja, ich frage einfach nur, was ist immer interessant. Genau, falls Sie jetzt irgendwie Fragen haben und während der Sendung direkt was wissen möchten, gibt es hier auch die Möglichkeit, mit dem Studiotelefon sich einzuklinken. Die Nummer wäre in dem Fall dann 089 für die Münchner Vorwahl und dann 48952305. Also 089 48952305. Dann können wir auch gemeinsam einfach live on air diskutieren. Gut, bevor wir jetzt heute in unsere beiden Hauptthemen einsteigen, also wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über die EU-Urheberrechtsreform zu reden, die ja in den letzten Monaten auch in den Medien recht stark vertreten war. In München gab es hier eine große Demo, auf die wir gleich auch sicherlich zu sprechen kommen. Das wäre ein Thema, über das wir später reden wollen. Und das zweite Thema sind dann Personalausweispflicht auf EU-Ebene und darin vorgesehen, quasi die Pflicht, auch Fingerabdrücke zu speichern. Das wäre so das zweite Thema, das wir uns setzen. Bevor wir damit jetzt starten, machen wir noch mal ganz kurz so eine Art Wiederholung. Was ist eigentlich in München und drumherum so passiert? Also was hat Digital Courage gemacht? Was habt ihr von der SFE gemacht, so in den letzten 3-4 Monaten? Ich übergebe einfach an Chris, weil du warst irgendwie im Januar beim Bayerischen Rundfunk mal zu sehen.
Ja, genau, das war ziemlich witzig. Die haben eben jemanden gebraucht, um einen Film zu machen im Rahmen von dem Gut zu wissen, das Samstagabend läuft. Und da habe ich eine Familie hier in München, im Norden von München besucht. Und wir haben ein bisschen über sichere Passwörter gesprochen und über verschiedene Apps, die sie halt jeden Tag nutzen und wie sicher, unsicher die sind und wo sie überall ihre Daten preisgeben und wie man sich halt auch effektiv davor schützen kann, dass die Daten dann auch missbraucht werden. Genau, das war eigentlich ganz, ganz cool, das mal gemacht zu haben.
Mhm. Was hast du denn dann Passwörter? Was sind die anderen Tipps, die man so vielleicht auch hier gerade nochmal mitgeben kann? Hast du da einen heißen Tipp?
Ja, dass man halt vorsorglich auch freie Software und Open-Source-Software verwendet, anstatt eben Closed-Source-Software, die einen einzigen Großkonzern meistens US-amerikanische Großkonzerne stehen ja dahinter, die haben das dann und können darüber entscheiden, den Dienst auch von heute auf morgen zu schließen. Und da ist ja die Idee von Open-Source, das auch längerfristig der Gemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Okay, genau. Man hat die Kontrolle ja im Prinzip dann auch was, oder zumindest kann man in den Source Code reingucken und sieht, was da passiert, oder?
Das ist unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig.
Genau. Gibt es da dir bekannte Projekte, die sich da irgendwie in diese Richtung entwickeln? Also vielleicht auch Social Media oder irgendwie sowas, wo man sagt, das ist vielleicht FSFE-mäßig oder Open Software-mäßig, sage ich mal, gut?
Ich glaube, Open Software-mäßig, ohne es selbst zu kennen, Mastodon ist ein interessantes Projekt, das von der Idee her ähnlich wie Twitter ist. Und auf Kampagnenebene hat die FSFE die Kampagne Public Money, Public Code, die versucht, Software im öffentlichen Dienst auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Okay, das heißt, wenn ihr bei der Staatsbibliothek was entwickelt, dass das quasi auch dann in den öffentlichen Bereich übergeben wird.
Das wäre mein persönlicher Traum.
Okay. Gibt's da Hürden. Sehr gut. Im Januar gab es bei der Münchner Volkshochschule auch einen Vortrag zum Thema Prism und Co. Also da ging es eigentlich darum, Edward Snowden hat vor 5 Jahren ja mal enthüllt, dass NSA, GCHQ, BND und andere Geheimdienste relativ flächendeckend weltweit eigentlich Daten abgreifen und die verwenden, um halt daraus geheimdienstliche Erkenntnisse zu ziehen. Aber in letzter Instanz ja ein Bevölkerungsüberwachungsprogramm damit starten und da waren dann auch 40 Leute da sehr interessiert dran und wir haben ein bisschen diskutiert, was kann man politisch auch dagegen tun. Zum Beispiel so Kampagnen gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu unterstützen, weil das natürlich auch im Prinzip ein großes Metadatensammlungsprogramm ist. Also es wird aufgezeichnet, wer wann mit wem wie lange telefoniert. Das ist inhaltlich vielleicht noch nicht interessant, aber aus gewissen Metadaten kann man schon sehr viele über die tatsächlichen Gesprächsinhalte auch aussagen. Und da gibt es bei Digitalcourage auch gerade eine Klage vom Verfassungsgericht, die noch läuft. Genau, wer sich dafür interessiert, auch nochmal auf die Webseite schauen einfach. Ja, dann hatten wir unser erstes offenes Treffen im März.
Das war ziemlich cool. Da war nämlich die Frauenquote anders, als ich sonst gewohnt bin von meinem naturwissenschaftlichen Studium. Da waren wir nämlich überwiegend Frauen und haben uns eigentlich super ausgetauscht. Und die fanden es auch ganz toll, dass man sich auch mal in entspannter Atmosphäre mit uns treffen kann und dass wir nicht immer nur ganz 2 Stunden lang hier in unseren Vorträgen und sonstigen Themen feilen, sondern dass man sich auch ganz locker, zwanglos unterhalten kann. Das war ganz super.
Genau. Also wir haben uns in München quasi uns darauf verlegt, ein zwangloses Treffen abzuhalten, diesen offenen Treff, und machen dann halt mit den Leuten, die wirklich auch längerfristig und tiefer in die Materie einsteigen wollen, immer noch so Arbeitstreffen, die wir jetzt aber entkoppelt haben. Das ist, glaube ich, der Background, genau. Okay, das nächste Mal sehen wir uns im Mai dann, also nochmal Aufruf, 13. Mai quasi, um 19 Uhr im Stragula.
Nee, ist der 11., glaube ich, oder?
Ist der 11.?
Oder der 13.?
Im Mai. Montag im Mai.
Okay, ich habe meinen Kalender gerade nicht parat.
Ich bin recht sicher, dass er 13 ist. Ich habe es vorher mal nachgeguckt.
Okay, gut. Sehr gut. Ich glaube dir. Entschuldigung.
Kein Problem. Genau. Jetzt ist natürlich hier Lora in München ansässig, aber Digital Courage in München macht nicht nur was in München, sondern wir sind auch eigentlich über die Stadtgrenzen aktiv. Du warst, glaube ich, im März auch nochmal in Augsburg, ne?
Ja, genau, da haben wir ein Krypto-Café organisiert, zusammen mit der Verbraucherzentrale Bayern. Das Krypto-Café ist eigentlich so eine wiederkehrende Veranstaltungsform, die wir hier in München vor allem, ich weiß nicht, ob es die anderen Lokalgruppen auch so machen. Auf jeden Fall, wir in München machen die ja ziemlich häufig, auch in der Herbstreihe oder einfach mal auch so out of order sozusagen. wo wir eben das als offenes Treffen machen, wo alle Leute vorbeikommen können und lernen, wie sie E-Mails verschlüsseln können, wie sie sicher ihren Browser einstellen können, mit ihm umgehen können, welche Alternativprogramme und Software sie verwenden können zu den Diensten, die sie halt so jeden Tag nutzen und alle anderen Themen, die halt irgendwie ja, wichtig sind zur digitalen Selbstverteidigung, die werden da besprochen und auch praxisnah vor allem behandelt.
Genau, direkt am eigenen Gerät quasi. Ne?
Toll.
Jo, wenn Sie jetzt in Augsburg, ist natürlich jetzt schon vorbei, aber es gibt noch Möglichkeiten, an anderen Orten so in so einem Krypto-Café teilzunehmen. Im Mai, der genaue Termin steht noch nicht ganz genau, wird es in Rosenheim einen Café geben. Dazu einfach am besten auch wieder auf der Webseite bei Digitalcourage gucken, da werden aktuelle Informationen veröffentlicht. Und am 8. Juli gibt es dann in Bamberg ein Krypto-Café. Also auch da gibt es die Möglichkeit, selbst wenn man nicht in München wohnt, mal mit Digitalcourage in Berührung zu kommen. Genau, ein ganz großer Punkt war sicherlich die Demo gegen die Upload-Filter oder gegen das EU-Urheberrechts oder gegen die Reform am 23. März hier in München. Also laut Polizeiangaben mit mehr als 40.000 Teilnehmerinnen, das war natürlich recht stark. Ich glaube, wir waren auch da.
Ja, genau. Also der Marienplatz, der war schon recht voll und auch der Odeonsplatz ist quasi übergequillt. Das ist super zu sehen. Also mich freut es ganz besonders, wenn so viele Leute und vor allem auch junge Leute, also da waren ja Jugendliche, die waren vielleicht so 14 Jahre mit ihren Eltern an der Hand, die sind auf die Demo gegangen. Das ist sowas, finde ich, klasse.
Ja, war eine sehr schön bunte Mischung irgendwie insgesamt. Also ja. Hat sich gelohnt. Das gibt uns auch schon die Überleitung zum nächsten Thema. Wir wollen ja über die EU-Urheberrechtsreform uns unterhalten. Bevor wir das tun, hören wir uns ein bisschen Musik an, und zwar von Babylon Circus, Devoir. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Lore mit der Ortsgruppe von Digitalcourage hier in München. Wir haben heute das Thema Urheberrechtsreform auf EU-Ebene und wollen uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Genau, was ist im Prinzip so die Grundproblematik? Also was in den letzten Wochen ja auch relativ stark thematisiert wurde, ist dieser berühmte Artikel 13, ich glaube ehemals 17, da gab es verschiedene Entwürfe. Wir nennen jetzt mal 13 einfach. Und da geht es im Prinzip um die Frage, ob Online-Plattformen alle Inhalte, die jetzt Nutzerinnen und Nutzer da hochladen wollen, automatisch filtern sollen. Der Hintergrund ist halt, mit diesem Filter sollen dann Inhalte blockiert werden, die als urheberrechtlich geschützt erkannt werden. Und als Schlagwort, sage ich mal, stehen dahinter die sogenannten Upload-Filter, die im Prinzip technisch dafür sorgen, dass sozusagen, sobald etwas hochgeladen wird, wird es halt verglichen mit bekannten Inhalten und dann kann man halt bewerten, ist das sozusagen urheberrechtlich geschützt oder nicht. Ja, und wir haben gerade vor der Pause schon gesagt, also es gab in europaweit oder auch gerade in München eine recht große Demo am 23. März, die nochmal deutlich gemacht hat, dass viele Leute diese Maßnahme als eher ungeeignet erachten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da gab es schon massiven Widerstand. Nichtsdestotrotz wurde dann am Dienstag, 26. März, im EU-Parlament diese Urheberrechtsreform positiv abgestimmt. Also gab es ein recht deutliches Votum dafür. Genau, und wir wollen uns mal ein bisschen heute damit auseinandersetzen, ja, was ist jetzt eigentlich das Problem bei diesen Upload-Filtern und wie können Alternativen aussehen? Und da fangen wir einfach mal an, oder? Also, was könnte ein Problem sein? Ich weiß nicht, wie siehst du das, Bernhard? Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung.
Aha. Das war jetzt eine Steilvorlage. Meine private Meinung, kurz gesagt, Upload-Filter sind keine gute Idee. Es war früher mal so ein bisschen das Argument der anderen Seite, wir wollen ja nur sicherstellen, dass nichts urheberrechtlich Geschütztes hochgeladen wird. Da steht ja gar nicht drin in Upload-Filter. Aber ich habe mir im Eingangs nochmal die Definition für einen Filter durchgelesen. Und das, was man da zu leisten hat als Plattformbetreiber, das ist tatsächlich Filterung. Und ob diese Filterung jetzt vom Server in Amerika gemacht wird oder von dem Meerschweinchen in meiner Mietwohnung, es ist ein Filter. Also da, glaube ich, muss man gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Jetzt, diese Filter werden schwierig zu entwickeln sein. Und das heißt, Institutionen, die diese Filter tatsächlich bereitstellen können, sind genau diese Institutionen, wo es immer hieß, denen muss man Einhalt gebieten. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Facebook, Google, Twitter vielleicht sein.
Ja.
Und plötzlich hat man die Kontrolle, ein Instrument, das sagen kann, dieser Upload ja, dieser Upload nein, in einer zentralen Hand, die nicht mal in Europa liegen muss. Und das, wer das nicht als problematisch sieht, der wird man mal seine Argumente darlegen müssen.
Okay, also im Prinzip sozusagen, man hat eigentlich das ursprüngliche Ziel, das dahinter stand, zu sagen, naja, YouTube, Facebook, Google, die verdienen ja daran, wenn quasi Nutzer dort oder Nutzerinnen halt Sachen verlinken und teilen. Das ist natürlich alles positiv für diese Plattform. Deswegen wurde halt gesagt, naja, aber sie müssen eigentlich auch die Urheber, deren Inhalte dort geteilt werden, dann auch entschädigen. Ne? Das war, glaube ich, so ein bisschen die Grundidee, auf die du gerade zu sprechen kamst. Und jetzt im Prinzip, deiner Argumentation nach würde es heißen, man fördert die im Prinzip dadurch indirekt, dass man sagt, naja, das sind die Firmen, die können so einen Upload-Filter eigentlich technisch bewältigen. Es muss aber jede Plattform machen. Also wenn ich jetzt eine kleine Plattformbetreiberin habe da, die irgendwie ihre kleine Plattform irgendwo betreibt, die muss das auch machen. Aber die kann das halt selber nicht stemmen und kauft sich dann die Lösung quasi wieder ein, oder? Oder ist das so ein bisschen die Idee dahinter?
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man den Plattformen generell Geld wegnehmen muss. Das ist es gar nicht. Aber es ist als Argument eingebracht worden, man solle YouTube Einhalt gebieten. Das geht mit diesem Gesetz. Und ein Effekt dieses Gesetzes wird meiner Meinung nach sein, dass an anderer Stelle wieder die gleichen Akteure.
Ja, okay, nee, dann habe ich richtig verstanden, genau. Ja, genau. Ja,
also aus meiner Sicht trägt das Gesetz eben auch zur Zentralisierung des Internets eben weiter bei.
Ja.
Weil, wie du schon gesagt hast, die kleinen Plattformen werden eben diese Filter nicht in der Güte auch herstellen können, wie es dann die großen machen. Und haben auch vielleicht nicht genug Geld, um das dann auch von extern einzukaufen. Und deshalb wird es eben darauf hinauslaufen, dass wenn ich als Künstler meine Inhalte zur Verfügung stellen möchte, dann werde ich das über die Plattformen tun, die eben sicherstellen können, dass ich dafür auch vergütet werde. Und das sind dann eben die großen.
Genau. Ja. Und viel Technik existiert ja bereits bei YouTube und anderen Plattformen. Und das sind wiederum die Plattformen, die auch an den Daten von Nutzern mitverdienen und diese sehr gern abgreifen und analysieren. Und jetzt ist ein weiteres Abgreifinstrument da, nämlich ein zentraler Filter, der schauen kann, was wird denn da so hochgeladen. Und der genutzt werden muss auch von kleinen Forenbetreibern, weil die eben genau nicht in der Lage sind, diese geschätzt 100 Millionen Euro, die für die Plattform, für so eine Filterplattform veranschlagt wurden, glaube ich, von Google, aus der Portokasse zahlen, wenn ich jetzt Modelleisenbahnforum habe oder ähnliches.
Ja. Das heißt, im Prinzip bei YouTube, du hast gerade schon angesprochen, gibt es ja ähnliche Sachen schon. Also ich meine, man kann das, glaube ich, auch live und in der Praxis herausfinden, indem man einfach mal versucht, irgend so ein Video hochzuladen, wo Musik drin ist, die urheberrechtlich geschützt ist. Ich glaube, das geht ziemlich in die Hose. Ne? Die werden, glaube ich, gar nicht mehr angenommen, mehr oder weniger. Ne?
Das ist mein Verständnis, ohne das jemals probiert zu haben.
Ja, ich hatte einen Freund, kurz ein bisschen Anekdoten erzählen, der hat halt in einer irischen Folkband Musik gemacht und die hatten tatsächlich das Problem, dass da einige der Songs, Irish Folk ist nicht alles das Gleiche, aber es gibt da recht ähnliche Pattern und die haben halt irgendwie sich selbst was ausgedacht gehabt tatsächlich, aber das war wohl ausreichend nah zu einem Song, der halt irgendwie urheberrechtlich geschützt war und er wollte es hochladen, hat sich dann einen monatelang E-Mail-Dialog mit der Plattform geleistet. Das war...
Also, ist eine witzige Anekdote, aber es ist halt, es zeigt ja wieder, dass das dann auch die künstlerische Freiheit auch einschränkt. Ja? Ja. Weil ich kann halt dann nicht mehr was machen, was ein Filter für gleich hält, obwohl es Menschen gibt oder jeder Mensch findet, dass das eben was Neues ist, aber dass es sich nur ähnlich für den Filter anhört und schon kann ich es nicht mehr meinem Publikum zugänglich machen, das ist halt schon Zensur.
Ja. Ja, ich denke, wir sind vor allem auch mitten in der Debatte halt, was wird dann von Technik und was von Menschen entschieden? Also du machst dich ja im Prinzip dann abhängig davon, dass diese Infrastruktur auch so gut funktioniert und nachher nicht irgendwie Inhalte rausfiltert, die du eigentlich dann durchlassen möchtest. Ne?
Mhm. Also, ja, und also wenn wir eben gerade jetzt auch über die Leistungsfähigkeit dieser Filter sprechen, dann müssen wir uns halt auch vor Augen führen, dass es ja auch Gesetze gibt, die das Verwenden von urheberrechtlich geschütztem Material für Privates, für Bildung und was es da alles für Ausnahmen gibt, ich glaube, das nennt sich offiziell Schrankenregelungen, die müssten ja eigentlich auch so implementiert sein, dass die eben den Inhalt von, also die Satire von, was weiß ich, urheberrechtlich geschütztem Material und so weiter unterscheiden können. Und ich bezweifle mal, dass die das wirklich leisten werden können.
Ich glaube, erste Probleme gab es doch schon. Ich meine, du hast gesagt, du bist Österreicher. Ich habe jetzt irgendwie neulich gehört, da gab es eine österreichische Satire-Sendung, die halt irgendwie, glaube ich, von der Anstalt und von Mario Barth irgendwie jeweils so immer gegenüber so Einspieler gestellt hat und das wurde auch irgendwie der war zensiert, aber konnte nicht hochgeladen werden. Hast du das? Hast du gerade nicht auf dem
Schirm? Leider nicht
am Schirm. Ich habe die Story nur gelesen, deswegen. Er sagt, jetzt könnte ich hier punkten. Nee, aber da war das Problem genau. Die haben im Prinzip, es ging um so eine Art Faktencheck mehr oder weniger. Ja? Die haben halt gesagt, okay, wenn sich die Anstalt hatte, irgendwas zu Abgasfiltern und Mario Barth irgendwo auch auf dem RTL oder wo das war. Und die haben dann immer sozusagen, er hat eine Aussage gemacht, dann haben sie halt von der Anstalt dagegen geschnitten, was da halt dann sozusagen auch, die arbeiten ja relativ stark auf Fakten oder evidenzbasiert, was da halt dafür sprach. Und das ist dann irgendwie auch gleich mal kassiert worden, weil da halt zu viele Inhalte drin waren, die irgendwie, klar, urheberrechtlich geschützt sind auch in irgendeiner Art und Weise. Aber die Idee war ja gerade sozusagen auf diese Art und Weise aufzuzeigen, dass da Widersprüche bestehen. Mhm. Und das ist genau, was du gesagt hast.
Und vor allem, wenn wir dann eben noch weiterschauen und jetzt haben wir zwar ein EU-Gesetz dafür bekommen, aber die Länder haben ja dann wieder Freiheiten, das eben länderspezifisch auszulegen. Das heißt, es wird eben Länder innerhalb der EU geben, die das eine oder das andere eben für legal befinden sozusagen.
Ja.
Und andere wiederum wollen das verbieten. Das heißt, die Filter müssen auch noch in der Lage sein, wirklich länderspezifisch dann die Regelungen eben umzusetzen. Und eben, ja, und das ganze Problem führt eher zu Overblocking, weil das ganze Problem an der EU-Urheberrechtsrichtlinie ist ja, dass die Plattformbetreiber, die dann eben Inhalte blockieren, obwohl sie eigentlich von der Meinungsfreiheit und so weiter geschützt würden, die sind dann eben nicht mehr in der Verantwortung, sondern die sind nur in der Verantwortung, wenn eben ein Urheberrechtsverstoß eben hochgeladen wurde, fälschlicherweise dann. Und ja, als kommerzieller Plattformbetreiber denkt sich natürlich jeder, okay, dann blockiere ich halt mehr als nötig. Dann habe ich weniger Verwaltungsaufwand und gehe auch kein rechtliches Risiko ein. Und das führt einfach zu Overblocking.
Genau. Auch das Thema, wer ist ein kommerzieller Plattformbetreiber? Ich glaube, sobald ich Werbung schalte, um meinen Blog zu finanzieren oder mein Forum zu finanzieren, ist das schon eine Grauzone, in die ich mich persönlich gar nicht wagen würde, ohne da Sicherheit einzuholen.
Mhm. Also ich glaube dann auch, dass das eben auch Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft haben wird, weil man will sich jetzt nicht dass die Anwaltsschreiben mit irgendwelchen Abmahnkanzleien leisten können, ja. Und deshalb vielleicht schon vorweg sich selbst zensieren. Ja,
ja genau, dieser vorauseilende Gehorsam quasi. Mhm. Ne? Es könnte irgendwie ein Problem sein und deswegen mache ich es lieber gar nicht erst, weil, was du gesagt hast, möchte ich mir gar nicht leisten können. Ne? Also ist tatsächlich, glaube ich, ein extrem gutes Beispiel, was da schiefgehen kann. Also, ich denke, da sieht man auch Parallelen zu anderen Gesetzen, halt sozusagen, was ja unter diesem Namen Chilling-Effekt läuft. Also, wo du halt Leute einfach, wenn sie mal Sachen machen, darüber nachdenken, was passieren könnte, weil es könnte ja sie nachhaltig und negativ beeinflussen. Das kennt man ja aus anderen Bereichen, zum Beispiel auch, wenn du überwacht wirst, da gibt es halt irgendwie ganz klar Studien, die sagen, du verhältst dich einfach konformer dann. Also, du versuchst halt möglichst wenig Sachen zu machen, die halt Aufsehen erregen könnten oder sowas. Und das geht ja dann auch wieder in die gleiche Richtung. Also, in dem Sinne jetzt als Plattformbetreiberin, ja, wenn du da halt deine Plattform da hast, aber ist natürlich auch so eine Art oder Chilling-Effekt. Du versuchst halt möglichst einfach das, was da kontrovers sein könnte, klein zu halten. Also jetzt in dem Fall urheberrechtlich kontrovers sein könnte.
Mhm.
Und blockst dadurch halt Sachen weg, die eigentlich durchaus da sein könnten. Ne? Macht natürlich die ganze, also sag mal, die Vielfältigkeit einfach wieder kleiner. Ne? Du hast einfach diese. Ja, es gibt Sachen, da wird bekannt sein, das funktioniert, die werden irgendwie locker durchkommen und dann gibt es halt so diese Grauzone und da schießt man lieber einmal übers Ziel, als dass man irgendwie sich Stress macht. Ja,
ja, ich glaube, ein anderer Punkt an der Geschichte ist auch noch, dass es ja auch ein Beitrag zur Privatisierung der Rechtsdurchsetzung ist, weil als privates Unternehmen oder auch als Filterhersteller implementiere ich ja eigentlich die Gesetze, aber unterliege quasi nicht den Gesetzen, dass ich dafür rechtlich auch belangt werde, wenn ich es falsch mache. Ja? Das ist das mit dieser rechtlichen Grauzone, die ich vor dass ich eben nicht dafür belangt werde, wenn ich overblocke. Ja? Genau. Und eigentlich sollten Gerichte dafür zuständig sein, zu bestimmen, ob ein Inhalt eben von der Meinungsäußerung gedeckt wird, weil das ist unser Grundrecht, ja, und ein richtig hohes Grundrecht. Und das sollte nicht an privaten Unternehmen überlassen werden, das dann auch zu bewerten.
Ja, das ist sicherlich ein kritischer Punkt. Man könnte jetzt argumentieren, dass es natürlich vorher auch Zeitungsverleger gegeben hat, die natürlich eine ähnliche Funktion hatten. Und das ist Aber vielleicht ist sozusagen das Problem, es gibt in dem Sinne kein Recht auf Veröffentlichung auf irgendeiner Plattform. Ja? Also du kannst quasi niemanden zwingen, dass, was du da veröffentlichst oder veröffentlichen willst auf seiner eigenen Plattform.
Aber ich kann ja meine eigene Website betreiben und
das da machen, ja.
irgendwas hochladen. Und ich meine, klar würde ich dann belangt werden, wenn ich wirklich urheberrechtlich geschütztes Material hochladen würde, das ist ja klar. Aber wenn das eigentlich von der Meinungsäußerung gedeckt würde, weil es vielleicht Satire ist oder so, das wird ja eben auch explizit in diesen Schrankenregelungen festgehalten, dass es dafür erlaubt ist. Ja, und das ist dann einfach ja, falsch.
Das wäre eine interessante Idee. Jeder macht wieder eigene Webseiten. Sind wir fast wieder, oh. so wie das Internet gestartet hat, eigentlich Dezentralisierung. Das wäre doch mal eine schöne Idee.
Sobald die halt ein Forum enthält, ist man schon wieder so ein Online-Inhalte-Dienstanbieter, okay. denke ich, meinem Verständnis nach.
Ja.
Was mir jetzt da auch noch einfällt, als Forenbetreiber würde ich ja dann solche Filter auch nutzen müssen. Also alles, nicht nur was auf Facebook hochgeladen wird, nicht nur was auf YouTube hochgeladen wird, sondern auch alles, was auf europäischen Foren hochgeladen wird, landet jetzt bei den Betreibern der Filter, meiner Ansicht nach. Und was hindert jetzt eine Firma, die vielleicht irgendwas Kritikwürdiges tut, dran, die Kritik als erstmal urheberlich geschützt zu markieren, weil halt da ein Ausschnitt von einem Werbefilm der Firma drinnen ist. Und schon kann man zentral über ganz Europa Kritik an der eigenen Firma unterbinden, indem man einen Upload-Filter
anmeldet. Ja, ich denke, da ist man bei einem ähnlichen Problem wie bei diesen ganzen Hate-Speech-Debatten, wo man quasi sagt, wer entscheidet nachher, was da gefiltert wird. Also die haben ja noch das zusätzliche Problem, dass das Leute manuell tatsächlich machen müssen.
Ja.
Weil quasi persönlich wieder für die ein heftiges Problem, weil man sich da, glaube ich, auch sehr unschöne Sachen angucken muss. Aber auch klar, es ist im Prinzip eine Privatfirma. Ja? Die können natürlich ihre Policy so stricken, wie es ihnen halt gut passt. Und wir haben natürlich zusätzlich noch das Problem, dass es ein weltweit agierendes Unternehmen ist und die natürlich auch kulturell verschiedene Standards eventuell haben. Ja? Also es gibt halt irgendwie Sachen, die bei uns relativ unkontrovers sind und in anderen Ländern vielleicht schon problematisch. Und das ist halt dann die nächste Frage, wie es beim Urheberrecht dann ist, sozusagen. Wenn du dann, ich sag mal, EU, okay, das kriegen wir jetzt vielleicht gerade irgendwie auf die Reihe, das ist doch vielleicht halbwegs homogen. Aber wenn du jetzt dann wieder in einen anderen Rechtsbereich kommst, dann brauchst du da wieder irgendwie leichte Modifikationen. Das ist ja auch durch eine Frage, ob man dann wieder sagt, naja, wir nehmen einfach das, was irgendwie alles befriedet und hab dann halt das Problem, dass ich dadurch, wie du es am Anfang gesagt hast, einfach viel zu viele Inhalte eigentlich rausnehme.
Ja, man hat dann wirklich so ein mehrstufiges Overblocking sozusagen.
Ja, genau. Wie können wir das denn produktiv angehen? Also wie machen wir das denn jetzt mit dem Urheberrecht im Digitalen? Habt ihr Ideen? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht.
Ja, dann schieß doch mal los.
Also im Prinzip fällt mir sowas ein wie in letzter Instanz eine Art Kulturflatrate, oder? Also ich meine, jeder und jede zahlt halt irgendwie, es ist jetzt wieder, niemand mag die GEMA, ja, aber oder auch die GEZ, aber so ein bisschen in diese Richtung, dass man es aus solchen Töpfen bedient halt. Also dass man sagt, einfach den Urhebern und Urheberinnen einfach auch anerkennt, dass das, was sie da leisten, wichtig ist. Weil ich meine, das eine sind die Sachen, die jetzt klar entgolten werden. Also man hat irgendwie so TV-Produktionen oder sowas, da sind Leute natürlich, werden direkt für bezahlt. Aber wir hatten auch beim offenen Treffen letztes Mal ja mit der Christiane geredet, die Karikaturen malt. Und sie sagte auch, das ist ein Riesenproblem. Du stellst halt online teilweise Proben von dir da, um irgendwie Leute zu zeigen, was du machst. Und die findest du halt dann 3 Tage später bei YouTube in irgendein Video eingebunden. Das vielleicht nochmal eine Botschaft transportiert, wo du gar nicht daran interessiert bist. So, ne? Und natürlich möchte man da irgendwie auch eingreifen, dass dann sozusagen, dass man da trotzdem Geld auch für bekommt. Also jetzt in dem Fall, wo du auch meinetwegen okay damit wärst, wenn es verwendet wird, ja.
Mhm.
Aber dass das quasi nicht irgendwo frei hergenommen wird, sondern so. Und da denke ich immer darüber nach, wäre doch vielleicht eine Sache, dass man sagt, irgendwie Kunst und Musik ist irgendwie. Oder auch im VG Wort gibt es ja auch, also auch Schreiberei ist ja im Prinzip etwas, was wichtig ist, für die, also gesellschaftlich gesehen auch, dass man sich über sowas vielleicht ausdrückt. War jetzt ist meine Idee. Gegenmeinung?
Vielleicht noch ein Kommentar, zum, wie man es produktiv angehen könnte. Vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, bedacht vorgehen und nicht das Kind zusammen mit dem Bart ausschütten. Und jetzt ist es schwierig, weil jetzt sind Fakten geschaffen. Als ich bin kein Kreativer, jetzt kann ich hier nur spekulieren, aber was ich mir vorstelle, ist, dass wenn ich als Musiker gute Live-Shows abliefere oder als Softwareentwickler vielleicht guten Support leiste oder so, dass einfach das Modell, wie ich mein Geld bekomme, dass man das nochmal überdenkt und in der Richtung sich Alternativen überlegt, die ich jetzt aber leider nicht parat habe.
Gut, das ist der kommerzielle Teil davon, ne? Ich meine, die andere Frage ist, ob Urheberrecht halt nicht auch darüber hinausgeht und dir halt einfach ein grundsätzliches Recht an dem, was du da geschaffen hast, zuschreibt. Also du bist ja also als Urheber vielleicht auch in dann der, ich weiß nicht, wie es ist, ich bin jetzt gerade auch überfragt, ich bin kein Jurist, ob du nicht auch Nutzung teilweise untersagen kannst, oder? Das wäre ja auch spannend.
Ja, klar.
Also genau, als Urheber.
So ist es ja.
Genau, und das ist ja, also was du angesprochen hast, ist ja quasi der kommerzielle Teil zu sagen, also kommerziell, aber der Teil irgendwie, wie kann ich mein trotzdem Geld irgendwie generieren? Aber das ist ja unbenommen davon, dass auf einmal irgendwer deine Software hernimmt oder deine Musikstücke und damit irgendwo, was ich Propaganda macht, die du vielleicht aber nicht gut findest. Das könntest du ja im Urheberrechtssinne quasi unterbinden und sagen, ich bin der Urheber, du darfst das halt nicht weiterverwenden. Und ich lizenziere es dir im Prinzip nicht. Das sind nochmal, also sind zwei Sachen. Aber ich stimme dir zu, ja. Das wäre natürlich klar. Also man braucht irgendwie, wenn man jetzt rein über diesen Vermarktungsgedanken geht, wahrscheinlich irgendwie andere Geschäftsmodelle in gewissen Bereichen. Aber ist natürlich auch nicht so angenehm. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Zensur und Unterstützung großer Plattformen geredet, alles. Tja, das Problem ist, man kriegt nicht immer, was man will, ne? Das ist irgendwie schwierig. Dazu haben wir passend ein Musikstück von Fanny van Dunn. Es heißt Okapi-Poster. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück mit Digital Courage bei Radio LoRa. Falls Sie sich noch in die Diskussion hier einklinken möchten, gibt es das Studiotelefon unter der 48 95 2305, Münchner Vorwahl, also 089 4895 2305. Wir stehen bereit. Gut, bevor wir uns jetzt unserem zweiten Thema widmen, kam hier gerade noch der Einwand, wir müssten noch ein bisschen über die Rahmenbedingungen vielleicht nochmal reden, wie denn dieses Gesetz da irgendwie durchgegangen ist. Du wolltest dich da...
Du meinst die politischen Winkelzüge?
Die Winkelzüge hast du es genannt, ja.
Naja, zuerst war es ja so, dass der Protest ja von den Politikern diskreditiert wurde und die Demonstranten wurden Mob und Bots genannt, woraufhin diese witzigerweise mit Schildern reagiert haben, wir sind die Bots. Das war, glaube ich, auch einer der beliebtesten Sprüche auf der Demo. Ja. Und dann als die, ich glaube, EVP heißt die europäische, das Pendant der CDU sozusagen, genau. Und die haben wir dann auf einmal gemerkt, oh je, da formiert sich gerade großer Protest. Vielleicht wäre es ganz ratsam, die Abstimmung vorzuverlegen, sodass der Protest ins Leere läuft. Daraufhin gab es ja, glaube ich, ein, zwei Tage später die spontanen Demos vor den CDU-Parteizentralen. Und die haben dann auch gemerkt, okay, das sollte man lieber nicht machen. Okay. Und da haben sie sich natürlich da auch noch so, ich sage jetzt mal, peinlich irgendwie dargestellt, weil das sind einfach Sachen, die gehören einfach nicht in den demokratischen Prozess hinein. Ja? Also das ist, ich würde auch sagen, eher ein antidemokratisches Vorgehen.
Mhm. Ja.
Das muss ich denen auch ganz klar vorwerfen. Und immer wieder bekommt man auch zu hören, insbesondere wenn es um junge Leute geht, denen wird Politikverdrossenheit vorgeworfen, dass die jungen Leute sich nicht mehr für Politik interessieren. Und aus meinem Dafürhalten ist es halt jetzt so gewesen, insbesondere bei diesem Thema, dass eben viele junge Leute für dieses Thema sensibilisiert wurden. Die haben auch verstanden, dass sie jetzt auf die Straße gehen müssen und ihren Protest auf der Straße eben zeigen müssen. Und wenn dann trotz diesen massiven Protest, es waren ja 170.000 Leute auf der Straße in ganz Europa an dem Tag und es wurden ja über 5 Millionen Unterschriften eingereicht von Europäern und Europäerinnen zu dem Thema. Und das alles wurde jetzt eigentlich so gut wie nicht beachtet und eben nicht dieses Gesetz nochmal irgendwo angepasst, der hat Artikel 13 gestrichen und dafür der Rest in Kraft getreten oder sowas. Das hätte ja alles passieren können. Es gab ja auch Anträge danach. Und das ist aber alles weggewischt worden. Genauso wie es auch letzten Sommer passiert ist mit dem PRG-Gesetz, mit den Polizeiaufgabengesetzen. Ja. Da hat die CSU hier in Bayern ja auch so machthaberisch einfach den ganzen Protest weggedacht oder einfach eben nicht beachtet. Und dann muss ich den Politikern eher Bürgerverdrossenheit vorwerfen.
Okay, ja, aber gut, du sprichst es an, das ist vielleicht auch ein Muster, ja, dass da irgendwie bei Gesetzgebungsverfahren teilweise kommt. Stimmt.
Ist auch zu bedenken, dass es für jede Demonstrantin und jeden Aktivisten wahrscheinlich 10 bis 100 gibt, die dagegen sind, aber nicht aktiv dagegen sind.
Ja, das ist natürlich schwer abzuschätzen. Ja. Also nur anhand der Leute, die da auf die Straße gehen, da kann man aus verschiedenen Gründen ja keine Zeit haben oder das ist irgendwie schwierig, irgendwie, wenn du jetzt nicht in München wohnst und da ist eine Großdemo, ja, du fährst ja manchmal auch nicht 3 Stunden vielleicht für irgendeine Demo irgendwo hin. Da stimmt, glaube ich, auch, dass das eine ziemlich untere Abschätzung ist von dem, was da an Leuten eigentlich oder wie viele Leute dagegen sind. Genau. Okay, dann bleiben wir einfach bei der EU, oder? Wir machen jetzt ein anderes EU-Thema. Und zwar geht es um die Fingerabdruckpflicht in Personalausweisen. Also in der EU gibt es ja so 370 Millionen EU-Bürgerinnen und die EU oder die, sozusagen, es gibt einen Kompromiss zwischen EU-Rat und Europäischem Parlament, in dem vorgesehen ist, einen einheitlichen Art Personalausweis einzuführen, der dann aber auch einheitlich Fingerabdrücke speichert. Also nur sozusagen als Hintergrund, bisheriger Stand ist zumindest in Deutschland hier, im Personalausweis, da kann man freiwillig Fingerabdrücke drin abspeichern, aber es ist nicht verpflichtend. Beim Reisepass ist es mittlerweile auch so. Also im Reisepass muss man die Fingerabdrücke abgeben. Aber aktuell ist es zumindest hier in Deutschland so, dass man beim Personalausweis nicht verpflichtet ist, die Fingerabdrücke abzugeben. Genau, und auf der EU-Ebene gibt es jetzt halt die Idee, Personalausweise zwischen den Ländern irgendwie zu homogenisieren. Das heißt, wir haben dann irgendwie alle ähnliche Ausweise, die halt ähnliche Funktionalitäten haben. Und jetzt kann man sich natürlich wieder über die Standards streiten, also woran orientieren wir uns? Und offensichtlich ist gerade da die Idee, man orientiert sich daran, einfach auch 2 Fingerabdrücke mit in diesen Ausweis zu speichern. Das ist jetzt aus unserer Sicht ein bisschen, was ist unsere Sicht, aber es ist ein bisschen verwunderlich, weil die Grenzschutzorganisation Frontex jetzt Zahlen vorgelegt hat, dass es eigentlich mit gefälschten Papieren kaum, oder dass die Anzahl derjenigen, die mit gefälschten Papieren EU-Grenzen passieren, auf dem tiefsten Stand seit über 5 Jahren ist. Das heißt, obwohl gleichzeitig die Anzahl der Menschen, die diese Grenzen passieren, halt deutlich hochgeht. Also es ist jetzt die Frage, brauche ich da wirklich noch ein fälschungssicheres Merkmal, wie die Fingerabdrücke drin, oder geht es dann in letzter Instanz einfach nur darum, auch diese Fingerabdrücke mittelfristig, also das zu normalisieren, dass diese Fingerabdrücke genommen werden und vielleicht auch irgendwo gespeichert werden. Genau. Ja, also das ist quasi so aktuell der Stand. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, in dem ersten Entwurf steht drin, dass die Fingerabdrücke nur auf dem Ausweis selber gespeichert werden sollen. Und die weitere Verwendung bleibt dann den Mitgliedstaaten überlassen. Also das heißt, da gibt es noch so eine Klausel wieder, wo, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Chris, dass quasi bei jedem Gesetz auch immer gewisse Freiräume den Mitgliedstaaten vorbehalten sind. Das heißt, da ist jetzt aktuell noch unklar, was passiert. Ich denke, wo wir vielleicht jetzt einfach mal einsteigen können in die Diskussion, ist ja im Prinzip, also aus der Erfahrung, man lernt ja viel aus Erfahrung, muss man einfach sagen, viele Überwachungsmaßnahmen werden ja häufig erstmal eingeführt, ausgeweitet, aber nie zurückgenommen. Also man fängt erstmal klein an, man sagt halt, naja, die Vorratsdatenspeicherung brauchen wir halt für Terror. Und dann merkt man irgendwann so, naja, aber es wäre ja auch gut, sie für irgendwas anderes zu haben.
Urheberrechtsverletzungen.
Zum Beispiel, man weiß es nicht genau. Ihr hattet in Österreich doch auch so eine Vorratsdatenspeicherung, die dann auch irgendwie so teilweise auf Diebstahldelikte ausgedehnt wurde. Ich glaube, da gab es so die, weiß ich, glaube ich, in 2004, 2005 oder so rum.
Ich bin schon so lange in Bayern, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist. Aber ich weiß, dass es ein großes Thema war. Ja. Und die Kolleginnen und Kollegen von Epicenter Works haben sich da, glaube ich, sehr eingesetzt.
Das ist eine österreichische NGO auch im Prinzip, oder?
Genau, ich glaube, die waren mal Freiheit statt Angst oder so ähnlich. Nee, die waren, ich glaube, AK-Vorrat waren die, also
explizit gegen
die Vorratsdatenspeicherung.
Ja, das war, Digitalkurat war ja auch in Deutschland bei dem AK-Vorrat sehr aktiv dabei. Das war ja die erste Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung 2008. Also 2010 wurde sie stattgegeben, aber 2008 wurde die Vorratsdatenspeicherung eingeführt und dann 2010 wieder kassiert. Und jetzt warten wir seit 3 Jahren schon wieder darauf, dass die 2. Vorratsdatenspeicherung kassiert wird. Aber wir sind zuversichtlich, es wird werden. Gut, also im Prinzip sozusagen ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt, na, wir fangen jetzt mal mit einem Fingerabdruck an oder mit 2, also von jeder Hand einen. Die werden dann erstmal nur auf dem Ausweis gespeichert, aber mittelfristig könnte natürlich da schon die Bestrebung hinterstehen, die dann entweder nicht mehr nur auf dem Ausweis zu speichern oder vielleicht dann doch noch einen Daumen dazu zu nehmen oder das berühmte Ding, man gibt den kleinen Finger und man nimmt die ganze Hand.
Ja, also wenn ich da auch noch einsetzen darf, es wurde ja letztes Jahr auch auf europäischer Ebene so ein Gesetz geschaffen, ich erinnere mich jetzt nicht an den genauen Namen, auf jeden Fall sollen eben die Biometriedatenbanken, die schon in allen Ländern jeweils existieren, die sollen eben über eine gemeinsame Schnittstelle eben interoperabel gemacht werden, dass eben die Polizeien und Geheimdienste alle auf die gleichen europäischen Daten zugreifen können. Und das für mich Erschreckende ist an dem Thema, dass die Zugriffe auf diese Datenbank per Gesetz auch überhaupt nicht kontrolliert werden. Das heißt, die Polizeien und Geheimdienste können so viele Daten abfragen, wie sie wollen, ohne sich bei irgendwem, auch nicht vom Parlament oder so, zu rechtfertigen zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht, aus einer Bürgerrechtsperspektive unhaltbar. Ja?
Ja.
Also es ist ja okay, dass in manchen Fällen eben da irgendwelche Daten von Polizeien zur Verbrechensaufklärung oder so abgefragt werden. Aber dann müssen die sauber protokolliert werden, dass auch im Zweifel, falls jemand das fälschlich benutzt hat, das dann auch wirklich nachverfolgt werden kann und aufgearbeitet werden kann.
Ja.
Aber so kann ja überhaupt keine Aufarbeitung von Fehlzugriffen und so weiter stattfinden.
Das ist ein guter Punkt. Auch die Zusammenlegung von Datenbanken, die du jetzt ansprichst. Eine Freundin vom FIF arbeitet fest dran, da mal einen Überblick zu kriegen, was gibt's denn alles schon? Weil es schon so viel gibt, dass wirklich fraglich ist, ob es verhältnismäßig ist, da tatsächlich noch mehr Bürgerdaten zu sammeln.
Mhm, genau. Ja, die Verhältnismäßigkeit ist cool. Das hast du Lars, gerade im Eingangsstatement gesagt, dass die Zahlen eben vorgelegt wurden. Und ich habe mich vorher nochmal belesen und das Neueste, was es in Deutschland, glaube ich, gab von der Bundesregierung damals, war 2007, die haben dann Paper veröffentlicht, dass ungefähr 60 Millionen Ausweise eben in Deutschland im Umlauf sind. Und binnen 7 Jahren wurden 216 Fälschungsfälle bekannt. Und ja, genau. Also wer diese beiden Zahlen in Relation setzt und dann noch argumentiert, dass wir die Ausweise sicherer machen müssen, weil so viel gefälscht wird und so weiter, und dann zusätzlich hunderte von Millionen Leute noch ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, das ist einfach komplett unverhältnismäßig und völlig am Ziel vorbei.
Ja, das ist ziemlich grob auf jeden Fall. Man muss ja dazu auch noch sagen, es gibt in Deutschland ja jetzt seit 2017, seit dem Juli, das Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises, das ja Polizeien und Geheimdiensten vollautomatisch den Zugriff auf biometrische Passbilder bereits erlaubt. Also das muss man vielleicht noch als Hintergrund auch noch da reinschieben, sozusagen, wo die Befürchtungen herkommen. Ja,
danke, dass du das erwähnt hast. Das war der Titel, den ich vorher
genau,
nicht
wusste. Genau, richtig.
Vielleicht ist auch noch ein interessantes Datum, dass ja der CCC vor, ich glaube, 10 Jahren schon gezeigt hat, dass sich Fingerabdrücke nur anhand von Fotos auslesen und nachmachen lassen.
Ganz genau.
Ja. Ja, biometrische, also das ist natürlich eine ganz eigene Debatte wieder, also wie gut schützen eigentlich biometrische Merkmale tatsächlich oder wie leicht lassen sie sich auch dann doch kopieren? Also da gab es ja diesen ganz bekannten, ich glaube vom CCC war das auch mit dem Fingerabdruck vom Dr. Schäuble, dem damaligen Innenminister, dem sie quasi, ich glaube da haben sie allerdings über ein Wasserglas gemacht, dem haben sie bei einem Vortrag einfach ein Glas gestibitzt,
ja, genau.
Und dann das quasi über irgendwie Silikon oder irgendwas geklont. Aber den gibt es auch nach wie vor noch als Download auf der CCC-Homepage. Das fand natürlich der Herr Schäuble nicht so gelungen, aber ich denke, es verdeutlicht relativ gut, wo die Problematik bei Biometrie liegt. Also ich kann halt nicht ohne weiteres meine Finger ändern. Ich kann auch nicht meine Iris ändern, wenn ich jetzt mit irgendwie Iris-Identifikation unterwegs bin. Das sind natürlich alles Sachen, die unter Umständen einen minimalen Zugewinn geben, aber auf der anderen Seite sozusagen ist die Fälschungssicherheit schwer irgendwie einzuhalten. Ja, und wir können, also man ist natürlich lebenslang über dieses Merkmal dann auch irgendwie identifizierbar und das ist natürlich eine heftige Nummer.
Und hinzu kommt, dass es ja auch noch überhaupt keine wirkliche handfeste Zahlen und Beweise gibt, dass Biometriedaten in den Ausweisdokumenten, die auch wirklich fälschungssicherer oder auch zur Verbrechensbekämpfung beitragen. Also da gibt es einfach noch überhaupt keine Zahlen und trotzdem werden diese Forderungen eben in den Raum gestellt und da muss ich auch wieder zu meinem vorher habe ich die Politiker bürgerverdrossen genannt, jetzt muss ich sie auch noch realitätsfern benennen. Also ja, also für mich sind da wirklich essentielle Dinge einfach aus dem Ruder gelaufen. Und wenn sowohl die Realität, also die Zahlen, die Fakten dafür sprechen, dass es eigentlich Quatsch ist, sowas zu machen, dann muss es eine andere Agenda hinter den Gesetzen geben. Und da ist reine Spekulation, aber ist die Agenda halt Kontrolle und Überwachung von den einzelnen Leuten.
Ja, das ist sicherlich ein Problem. Also du hattest auch gerade schon den Pfiff angesprochen und ich vermute, du hast mit der Dagmar geredet. Das ist, genau. Ah ja, okay. Genau, die Dagmar Bödecke war nämlich im Dezember hier auch bei Radio Dora und wir haben genau diese Überwachungsgesamtrechnung auch noch thematisiert. Mhm. Vielleicht für alle, die das jetzt hören, nochmal als Anreiz, sich die Sendung anzugucken oder anzuhören. Also da ging es genau um diese Problematik. Ich kann ja ein Gesetz machen, das in, für sich genommen okay ist, aber in der Summe mit den anderen Gesetzen, die da irgendwie drumherum sind, habe ich dann am Ende ein Gesamtpaket an Überwachungsmaßnahmen, das halt nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Genau. Okay, ich glaube, damit würde ich jetzt einfach unsere Diskussion über Fingerabdrücke beschließen. Wir nähern uns so ganz langsam dem Ende der Sendung. Bevor wir da jetzt die Abschlusszeremonie machen, würde ich nochmal ganz kurz Veranstaltungen irgendwie ankündigen, die so kommen. Das ist zum einen am 27. April macht ihr mit der FSFE ein Frühlingstreffen.
Hoffentlich nicht nur mit der FSFE, sondern organisationsübergreifend. Ah. Ein Frühlingsfest im Café Netzwerk. Ich habe jetzt auch Motivation, die Website dafür endlich fertigzustellen. Die wird dann sein Frühlingsfest mit ue.frama.site.
Ah, Frama, sehr schön. Ja. Können wir gleich nochmal drüber reden. Genau, Digitalcourage macht im Mai, hatte ich am Anfang der Sendung schon gesagt, ein offenes Treffen nochmal. Und das ist der, ich hoffe, dass ich richtig die 13. Mai, ein Montag. Also es ist Montag, der 13. Mai. Wir sind wieder im Stragula. Das ist an der Ecke Bergmannstraße, Riedlerstraße in der Schwanthaler Höhe Westend. Also mit U-Bahn über die U5 zu erreichen. Relativ nah auch am Hauptbahnhof. Also das heißt, selbst wenn man jetzt nicht in München wohnt, und vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde zum Hauptbahnhof fährt, ist man dann auch insgesamt in einer Stunde spätestens da. Um 19 Uhr starten wir da. Genau, es ist eine ganz gute Gelegenheit, uns in lockerer Atmosphäre mal kennenzulernen. Genau, für alle, die aus Landshut zuhören, gibt es am 20.05. noch die Möglichkeit, mit der Verbraucherzentrale und uns ein Krypto-Café zu besuchen und daran teilzunehmen. Also da geht es, wie Chris eingangs auch schon gesagt hat, darum, ganz praktisch und konkret umzusetzen, wie kann ich mich selbst halt schützen. Gegen Überwachung und Tracking und wie kann ich sichere Passwörter verwenden. Das ist quasi so ein bisschen ein Grundkurs in sicherer Benutzung von Computern. Dann werden wir an dem Wochenende, wo die EU-Wahl ist, auf die wir auch noch kurz hinweisen wollten, also bitte am 26. Mai, das ist ein Sonntag, auch die Möglichkeit wahrnehmen, den politischen Prozess zu gestalten durch Teilnahme an der Wahl. Und genau an diesem Wochenende, an dem 25. und 26. Mai, gibt es den Corso Leopold in München. Das ist ein großes Straßenfest, wo es unter anderem auch einen Stand gibt von FSFE, FIF und Digitalcourage. Ne?
Ich freue mich schon sehr drauf.
Genau, war letztes Jahr eine schöne Veranstaltung. Genau, also da gibt es auch die Möglichkeit, quasi mit uns direkt in Dialog zu treten. Und für alle, die ganz langfristig denken, im Juni gibt es dann die Big Brother Awards, die in Bielefeld immer ausgerichtet werden. Kann man aber auch live im Internet streamen. Am 8. Juni. Die Datenschutz-Negativpreise quasi, die verliehen werden. Und wir hören uns vorher noch in der Woche am 3. Juni wahrscheinlich in Radio Lora wieder, an dem Montag. Okay, ich würde damit langsam das Ende der Sendung hier einläuten. Also vielen Dank fürs Teilnehmen euch beiden, hat Spaß gemacht, war ja, sehr schön. Danke Julian auch für die Technik. Vielen Dank. Ja, wenn Sie weitere Informationen zur Arbeit von Digitalcourage brauchen oder möchten, dann schreiben Sie sich gerne in den Newsletter, den Sie auf der Webseite digitalcourage.de finden. Da gibt es auch den Mitschnitt der heutigen Sendung in wahrscheinlich ein, zwei Wochen. Es gibt auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Also wenn Sie da was zu den Fingerabdrücken auf EU-Ebene wissen wollen, lässt sich es dort finden. Und auch das Thema Urheberrechtsreform ist dort vertreten. Und in München, wie gesagt, entweder zu unseren offenen Treffen am 13. Mai kommen oder es gibt ortsgruppe@münchen.digitalcourage.de, um uns eine E-Mail zu schreiben. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend, danke fürs Zuhören und bis bald. Es gibt noch Musik von Monty Python, gewünscht von Bernhard.